Herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Wenn Sie Abschiebungen zulassen, sind Dschihadisten prima. Ihr hört eine Sendung zur aktuellen Situation in Syrien. Das dschihadistische HTS, Komitee für die Befreiung Syriens, hat in Damaskus die Macht übernommen. In ihrer Übergangsverfassung haben sie den Islam zur Hauptquelle des Rechts erklärt und die Gewaltenteilung praktisch abgeschafft. Massaker an Minderheiten haben stattgefunden, Wahlen, die diesen Namen verdienen, nicht. Trotzdem wird die Regierung des selbsternannten Präsidenten Ahmed al-Sharaa für nichts kritisiert und im Gegenteil auch von der Bundesregierung hofiert. Wir haben darüber mit Monza Haider gesprochen. Er ist ein in Syrien in Afrin geborener Kurde. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Tübingen und schreibt eine Dissertation über Salafismus.
Sie haben 2011 an den Demonstrationen im Rahmen des arabischen Frühlings teilgenommen, die eine Änderung in Syrien wollten. Dann kam dieser fast 13 Jahre dauernde schreckliche Krieg mit verschiedenen Akteuren. Nun ist das Assad-Regime zusammengebrochen. Was jetzt bei Syrien rausgekommen ist, wie weit deckt sich das mit dem, für das Sie und andere damals auf die Straße gegangen sind?
2011 sind viele Menschen auf die Straße gegangen gegen das Assad-Regime, weil das Assad-Regime Syrien über 54 Jahre mit Repression, Militärherrschaft regiert hat und mit einer Partei, die arabisch-nationalistisch geprägt war und orientiert. Und das war vor allem für die Minderheiten, jetzt zum Beispiel für die kurdische Minderheit, war das noch viel schrecklicher, weil diese Ideologie zielt darauf ab, die kurdische Identität und Kultur zu vernichten. Und das hat das Regime versucht. Und von daher war der 2011 ein Moment, wo viele Menschen sich gesammelt haben und auf die Straße gegangen haben. Und die Menschen haben Freiheit. Und ich kann mich daran erinnern, wie wir an der Uni Aleppo demonstriert haben und Menschenrechte, Demokratie gerufen haben. Und jetzt, wenn ich jetzt noch 13 Jahre, 14 Jahre später gucke, wer ist jetzt an die Macht gekommen, dann ist für mich ganz klar, dass das Regime sein Gesicht verändert hat, aber die gleichen Rahmenbedingungen, gegen die Leute vorgegangen sind, sind weiterhin bestehend. Das neue Regime jetzt in Syrien hat eine dschihadistische Vergangenheit. Die Gewalt geht weiterhin und die Repressionen finden weiterhin statt. Also mit anderen Worten, Assad ist weg, aber die Ideologie und die Gewaltherrschaft ist noch nicht weg.
Auf was stützt sich jetzt in seiner Selbstdarstellung das neue Regime bzw. der ziemlich allmächtige Präsident Ahmed al-Sharaa?
Ich glaube, das HTS-Regime jetzt momentan profitiert unglaublich von dem schlechten Bild des Assad-Regimes. Dass Assad so viel Leid gebracht hat, das ist einfach für die neue Regierung ist einfach ein Geschenk. Die neue Macht versucht sich einfach anders darzustellen. Das sagt, wir sind da, wir haben das Assad-Regime zum Absturz gebracht. Ein Regime, was uns so viele Jahre unterdrückt hat. Und die zweite Strategie ist die Konfessionalisierung. Dass Assad-Herrschaft wird als Minderheitsherrschaft dargestellt, als eine Herrschaft, die alawitisch geprägt war. Und jetzt kommt die Mehrheit an die Macht, obwohl diese neue Macht salafistisch geprägt ist und die Salafisten waren immer in Syrien eine Minderheit, stellt sich jetzt als Vertreter des arabischen Sunnitentums in Syrien. Und das ist so eine Strategie, wo er versucht zu sagen, ich bin von euch, ich bin von der Mehrheit und jetzt sind wir dran zu regieren. Wir lassen uns jetzt nicht mehr von einer Minderheit uns regieren. Und ich glaube auch, die Befreiung von den Gefängnissen. Das ist auch ein Punkt, wo HTS sich darstellt als eine Gruppe, die Menschen von den Gefängnissen befreit. Das hat sie tatsächlich zum Beispiel bei dem großen Gefängnis von Zeid Maya, das ist in Syrien sehr für Schrecken bekannt ist. Aber gleichzeitig entstehen neue Gefängnisse. Und auch Idlib, wo die HTS lange Zeit regiert hat, waren die Gefängnisse auch voll und immer noch. Also das heißt, er versucht einerseits sich darzustellen als eine positive Macht, aber andererseits gibt es weiterhin Strukturen, die dazu führen, dass die Menschen unterdrückt werden.
Wie ist dann die Lage der Minderheiten? Also vorher stützte sich Assad zunächst auf die arabische Nation, dann kam 2012 ein bisschen der Islam dazu noch, als schon in der Not des Bürgerkrieges beginnenden. Und nun soll die Rechtsprechung als Grundlage die islamische Rechtsprechung haben. Wie ist das dann mit den Minderheiten? Ich zähle mal ein paar auf, in der Erwartung auch jemanden zu vergessen. Christen, Jesiden, Drusen, Kurdinnen, Turkmenen, Alawiten. Wie kommen die damit zurande? Ja, vielleicht säkularistisch orientierte Menschen sollte man vielleicht auch als Gruppe erwähnen.
Also das hat der erste Regime, die Macht übernommen hat. Das war vor allem für die Minderheiten ein Erschrecken, weil sie wissen ganz genau, dass diese Macht ist dschihadistisch geprägt und auch sehr bekannt für seine dschihadistische Vergangenheit. Und interessant, also HTS ist eine salafistische Gruppierung und wie gesagt, in Syrien ist die salafistische Szene eine Minderheit. Die waren nicht so ganz sichtbar und jetzt versucht diese Macht sich als Vertreter der Sunnitinnen darzustellen. Und für die Minderheiten ist es erschreckend, weil diese Angst, was die Menschen haben, hat sich schnell als real bewiesen, als die Massaker gegen Minderheiten stattgefunden haben. So, wir haben im März 25 gegen die alawitische Minderheit in Küstengebieten wurden dort Menschen massakriert aufgrund ihrer alawitischen Zugehörigkeit. Wir haben im Juli die Massaker gegen die Drusen im Süden des Landes und dann haben wir im Januar die Massaker gegen die kurdische Minderheit auch im Norden. Es gibt für jede Gruppe so einen Vorwurf, dass die Alawiten unter Generalverdacht gestellt werden, dass sie AnhängerInnen von Assad seien. Interessant ist zu beobachten, welche Sprache hat es da verwendet, um diese alawitische Minderheit zu beschreiben. Denn werden die Alawiten im salafistischen, also in der salafistischen Ideologie gilt nicht als richtige Muslime und deswegen werden die Gewalt auch in dem Kontext gerechtfertigt. Also nicht nur weil sie Anhänger von Assad, sondern weil sie auch keine richtige Muslime. Und das gilt das Gleiche auch für die drusische Minderheit und für die Kurden. Dann haben sie immer ein Attribut, dass sie Atheisten seien, weil da Frauen kämpfen und Frauen sich sichtbar machen und weil die Kurden da ein säkulares System haben wollen. Und das Gefährliche für die Minderheiten, jetzt eben für die Jesidinnen, dass sie überhaupt zum Beispiel nicht als Buchreligion anerkannt werden, weshalb auch IS seine Massakern und sein Genozid gegen die Jesidinnen gerechtfertigt hat, dass die Jesiden zum Beispiel keine Buchreligion haben oder keine Buchreligion oder keine himmlische Religion.
Kannst du das für unsere Hörerinnen, denen das wahrscheinlich neu ist, der Begriff kurz erklären, was damit gemeint ist?
Drei Religionen werden als monotheistische Religion anerkannt, Christentum, Judentum, Islam, weil diese Religionen Bücherreligionen sind. Also die haben eine Buchreligion, ein Buch, Koran, Bibel und Talmud. Bei den Jesiden werden die nicht als Buchreligion anerkannt und nicht als monotheistische Religion anerkannt, weshalb die Gewalt gegen sie zu rechtfertigen ist. Ja, also zum Beispiel jetzt salafistische, dschihadistische Gruppierungen, wenn sie neue Städte erobern und zum Beispiel jetzt Christen unter ihrer Herrschaft haben, dann haben sie immer drei Möglichkeiten oder die haben drei Auswahl für diese Menschen. Dann sagen sie entweder ihr übertritt in den Islam oder ihr zahlt Steuer oder er muss jetzt oder wir kämpfen euch.
Ist das in Syrien auch so?
Das war auch zum Beispiel auch so in den Teilen, wo IS Gebiete erobert hat. Es gab es gab auch in manchen Teilen, ohne dass die Christen dafür gefragt wurden, wurden die auch getötet. Aber das ist so die theoretische Ebene. Aber das gilt, wie gesagt, nur für die AnhängerInnen der Religion Bücher. Aber für die Jesiden, da sie nicht anerkannt werden als Buchreligion, werden sie sofort massakriert und auch ihre Frauen wurden auch versklavt. Und jetzt der HTS, dass sie jetzt zum Beispiel sich auf die religiöse Schriften bezieht, zum Beispiel jetzt in der Verfassung, dass das islamische Recht als Hauptquelle der Gesetzgebung sei und die Religion des Präsidenten Islam sein muss, das verursacht schon Bauchschmerzen bei den Menschen, weil die Lesart des Islam durch diese Gruppierungen extremistisch und fundamentalistisch ist.
Sie kommen aus Afrin und haben damit auch einen ziemlichen Zugang, denke ich, zu dieser Situation in diesen Gebieten, die ja von türkischen Truppen nach und nach besetzt wurden. Was ist eigentlich mit diesen Teilen Syriens?
Also diese kurdischen Gebiete, die also zum Beispiel das Afrin wurde 2018 angegriffen durch die Türkei und ihre islamistische Milizen, syrische Milizen in Syrien, auch überwiegend auch türkmenische Milizen, weil die Türkei sieht die Türkmenen als ein Türkenvolk, das man schützen muss. Und von daher hat die Türkei diese Gruppierungen militärisch und logistisch und finanziell unterstützt. Die Gebiete sind jetzt seit 2018 unter türkischer Besatzung. In diesen Gebieten findet dort eine systematische Türkisierungspolitik. Die türkische Sprache und türkische Symbole, Flagge, Bilder von Atatürk und Bilder von Erdogan überall zu sehen sind in diesen Gebieten, dass dort Lehrpläne verstärkt türkische Propaganda vermitteln, dass kurdisch sein und kurdische Symbole werden kriminalisiert, die Menschen haben Angst, kurdisch zu sprechen. Interessant auch, dass die dort in den kurdischen Gebieten neue Siedlungen entstehen, gebaut durch die Türkei, unterstützt durch die internationale Netzwerke der Muslimbruderschaft. Übrigens auch Katar spielt da eine ganz wichtige Rolle, dass diese Siedlungen neu entstehen. Und in diese Siedlungen werden arabische und türkmenische SiedlerInnen reingebracht, während die kurdische Bevölkerung vertrieben wurde. Wir haben jetzt über Tausende, also 40 bis 50.000 Menschen, die immer noch auf der Flucht sind, die in den Zelten leben. Und da findet jetzt hier ein demografischer Wandel, von der der Welt nichts hört.
Nun hat ja der Koalitionspartner von Recep Tayyip Erdogan, Devlet Bahçeli, einen Friedensprozess, der auch von Erdogan irgendwie gedeckt wird, angestoßen mit den Kurdinnen und Kurden. Wie passt das eigentlich zusammen zu den Sachen, die Sie jetzt gerade gesagt haben?
Ja, das ist sehr, sehr interessant. Also man hat auch in Syrien gehofft, die Kurden haben gehofft, dass es jetzt durch diesen Friedensprozess auch positive Folgen für die Kurden jetzt in Syrien haben. Aber man sieht, dass die Türkei schon zwei Kurse parallel fährt. Man versucht jetzt die Kurdinnen in der Türkei durch diese Verhandlungen irgendwie so ein bisschen zu beruhigen, während sie ihren Kurs weiterhin in Syrien radikaler fährt, weil man Angst hat, dass da im Norden Syrien, also im Rojava-Gebieten, eine kurdische Struktur entsteht, wo die Kurden sich selbst regieren. Und da versuchen sie jetzt, also die Türkei macht das sehr schlau, weil sie jetzt versucht, so nicht direkt, zum Beispiel jetzt bei den letzten Angriffen war sie mit involviert, aber man hat den Namen Türkei nicht so viel gehört in den Nachrichten. Was die Türkei jetzt hier macht, ist das HTS-Regime stark zu unterstützen und auch gleichzeitig die pro-türkischen Milizen, die in Syrien agieren, zu unterstützen, ohne dass sie sagt, wir sind direkt im Krieg involviert. Um die Kurden jetzt in der Türkei davon zu überzeugen, dass sie jetzt einigermaßen einen neutralen Kurs verwenden. Also das heißt, die Türkei hat verschiedene Karten in der Region, mit denen sie Eindruck, mit denen sie Druck und Einfluss weiterhin bewahrt.
Nun ist es ein Grundanliegen der Beziehung zu Syrien, sicherlich bei der deutschen Bundesregierung, dass man wieder nach Syrien abschieben kann. Es gibt sogar Leute, die sich überlegen, also nicht nur Abgelehnte abzuschieben, sondern überhaupt Syrerinnen jetzt zu vertreiben oder so irgendwie aus Deutschland. Sagt man nicht so, aber ein bisschen ist was davon. Was sagst du dazu?
Der Moment, wo das Assad-Regime abgestürzt ist, hat man hier, starb jetzt über Demokratisierungsprozesse und über die Ideologie der neuen Machthaber zu sprechen, hat man in Deutschland sofort über die Abschiebung gesprochen. Und da sieht man, welche Prioritäten die Bundesregierung jetzt gerade hat. Statt über Rettung von Menschenleben, Schutz von Menschenleben zu sprechen, will man einfach sofort Menschen in Syrien abschieben. Und gerade Menschen, die von HTS-Gewalt betroffen sind. Das Interessante ist, das HTS-Regime versteht genau den Diskurs hier in Deutschland, versteht genau die Ziele der Bundesregierung und er profitiert auch davon. Er stellt sich jetzt als Ansprechpartner, als Hauptakteur, mit dem man sprechen muss, und HTS profitiert, indem sie politische Legitimation, kostenlose politische Legitimation und auch finanzielle Unterstützung von der Bundesregierung bekommt, weil die Regierung hier in Deutschland will Hauptsache nur abschieben. HTS sagt, ja, wir nehmen Leute auf, ihr könnt uns jetzt Leute schicken, aber gleichzeitig sagt sie auch, ja, wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Wir brauchen Aufbau, wir brauchen Gelder. Also das heißt, das Thema Abschiebung ist für das HTS ein ganz wichtiges Thema, um Legitimation, Unterstützung zu bekommen. Wenn die Bundesregierung denkt, dass man durch mehr Abschiebungen AfD kleiner machen würde, dann kann ich diese Bundesregierung in aller Deutlichkeit sagen, dass sie irrt, weil die Unterstützung einer dschihadistischen Gruppierung, die für ihre Verbrechen bekannt ist, wird dazu führen, dass die islamistische Szene weltweit auch hier in Deutschland gestärkt wird. Dann später kommen dann HTS-Leute, auch mit Pässen kommen sie nach Deutschland, auch ganz offiziell. Und jetzt gerade Menschen dorthin abzuschieben, ist für die Menschen sehr bedrohlich, weil wir sehen, dass die Gewalt weiterhin existiert in Syrien. Dass Assad stürzt, bedeutet nicht, dass wir automatisch Demokratie haben oder dass sofort eine Sicherheit dort existiert. Die Menschen fürchten um ihr Leben und viele Regionen in Syrien sind massiv vom Krieg betroffen und auch von Gewalt. Also von daher ist jetzt gerade über Abschiebungen und zu reden, ist ein Verrat den Menschen gegenüber.
Nun ist es ja so, dass das neue Regime auch den IS bekämpft, zusammen mit den USA. Andererseits sind massenhaft wohl Leute freigelassen worden, IS-Häftlinge. Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
Sehr gerne. Also wir haben so, dass die kurdischen Truppen lange Zeit die Gefängnisse sowie die Camps, wo IS-Kämpfer und IS-Familien inhaftiert wurden, bewacht. Und es gab in dieser Zeit richtig eine Sicherheit in der Region. Diese kurdisch geführten Truppen haben IS in dieser Region bekämpft. Aber jetzt seit Januar haben wir ein anderes Szenario da in der Region, dass jetzt gezielt diese Truppen, kurdische Truppen, angegriffen worden, was dazu führte, dass die Sicherheitslage fragil wurde und dass da auch IS-Kämpfer sowie IS-Familien frei entlassen worden oder auch freigekommen sind. Man muss schon sagen, warum ist das so? Man muss sagen, dass diese Gebiete, zum Beispiel Deir ez-Zor und Raqqa, die Hauptgebiete des IS-Kalifats waren. Das heißt, dass IS hat schon auch Unterstützung von Teilen der Bevölkerung vor Ort. Und als diese Angriffe auf die kurdischen Truppen stattgefunden haben, haben auch lokale Stämme da vor Ort gegen diese kurdischen Truppen vorgegangen und haben auch die Gefängnisse befreit. Und vor allem die IS-Familien, im Hol-Camp, weil da eine familiäre Verbundenheit zu diesen Häftlingen steht. Und jetzt hat HTS-Regime das bestritten, das sagt, nein, es gibt keine Flucht von Menschen, von IS-Leuten, aber später haben sie das bewiesen, dass da eine massenhafte Flucht stattgefunden haben, über die jetzt keine Kontrolle haben. Und das ist schon für die Region eine massive Unsicherheit, Chaos, und die Menschen haben jetzt Angst, weil diese Leute, die jetzt freigekommen sind, haben in sich eine extremistische Ideologie plus eine Racheideologie. In USA hat jetzt nur Teile dieser Menschen in den Irak exportiert, also man spricht schon von 5.700 Kämpfer, die hochgefährlich sind, und man fragt sich, warum die USA jetzt Leute in den Irak schickt, wenn sie jetzt HTS als Partner im Kampf gegen IS wahrnimmt, weil die USA kein Vertrauen in HTS hat und auch Irak hat kein Vertrauen in USA hat, weshalb auch die irakische Regierung 618 Kilometer Mauer errichtet, weil sie Angst hat, dass HTS dschihadistische Menschen in Richtung Irak schickt, und man hat auch Angst, dass der Druck innerhalb HTS zuwächst, weil innerhalb HTS weiterhin Gruppen gibt, die dschihadistisch geprägt sind und jetzt auch IS-Leute befreien wollten, weil da eine familiäre Verbundenheit entsteht. Und es gibt auch berichtet darüber, dass viele Leute, die jetzt aus diesem Camp geflüchtet sind, in Richtung Idlib zu ihren Verwandten, also diese Idlib, wo HTS 10 Jahre lang regiert hat. Ich glaube, man unterschätzt unglaublich, dass IS schwächer geworden ist. Nein, IS ist nicht schwächer geworden. IS hat einfach seine Strukturen an die neuen Gegebenheiten angepasst. IS ist überlebensfähig und er kann auch seine Strukturen so darstellen, dass er weiterhin lebt. Man sieht auch, dass seine Propaganda, zum Beispiel seine arabische Zeitschrift, weiterhin veröffentlicht wird. Er spricht jetzt gezielt HTS-Leute an, um diese Leute wieder für sich zu gewinnen. Er versucht, eine Spaltung zwischen Führung und HTS-Basis zu machen, um Menschen für sich zu gewinnen. Dass er sagt zum Beispiel, dass dieser Pragmatismus, die Eröffnung zu USA, das ist ein Verrat gegen euch, oh, ihr Dschihadisten, jetzt müsst ihr für die richtige Seite kämpfen. Und das sind nämlich wir, also der IS. Und da versucht auf jeden Fall IS weiterhin seine Truppen zu aktivieren, die lange Zeit in den Wüstengebieten aktiv waren. Jetzt gibt es eine neue Strategie, nämlich der Transport in die großen Städte, wo IS jetzt aktiver ist in den großen Städten und auch gezielte Angriffe ausübt.
In Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr ein Gespräch mit Monza Haider. Er wurde in Syrien geboren, in Afrin als Kurde, und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Tübingen, wo er eine Dissertation über Salafismus schreibt.